an alle Mitarbeiter, die Sendungen an die Gemeinde liefern wollen, bitte nicht an die Gemeindeadresse aus Wimmernsweg 90, sondern lieber an Haus Wimmernsweg 86C. Da ist fast immer jemand da. Sonst muss ich das Kärtchen aus dem Briefkästchen fischen und zur Packstation fahren. Aber manchmal entsteht da eben eine Surfstunde, also vielleicht doch gar nicht so schlecht. Also bei dieser, es entstand ein kleiner Wind und es entstand ganz, ganz kleiner Seegang. Also ich kann euch das, ich erzähle euch mal Teil 1 dieser Anekdote. Also ich war da, wie das so ist, ich habe das Kärtchen da waren drei Mitarbeiter, ein Mitarbeiter, der verantwortlich schien, habe ich das hingehalten und der Mitarbeiter wollte meinen Personalausweis als Andreas-Gemeinde haben. Ich gesagt, ich bin eine Privatperson, ich bin keine Einrichtung, ich kann nur für meine Privatperson einen Personalausweis weitergeben. Dann haben die ein bisschen rumhantiert an ihrer EDV und auf einmal sagte Mitarbeiterin Nummer 3, die war in der Ecke bei den ganzen Päckchen, von woher ich die Lieferung dann in Empfang nehmen musste, während die da beschäftigt sind, vielleicht können sie mir ja helfen. Und dann stellte sie mir eine Frage und dann spürte ich, jetzt kommt ein Windhauch und jetzt entsteht ein wenig Seegang, jetzt gilt es zu surfen. Und das erzähle ich euch nachher. Zweite Situation, zweite Surfstunde, die ich vor Augen habe, das ist ein bisschen länger her, vielleicht so 2-3 Jahre. Ich nenne sie Rückfahrt mit Öffis. Rückreise mit Öffis, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich war irgendwo in der Grafschaft Bentheim, genau, da war ich auf irgendeiner Sitzung und bin sehr umständlich mit Bus und Zug zurückgefahren und auch etwas hektisch, genau, ich bin in den Bus reingekommen, der Bus hatte irgendwie Verspätung, ich war froh, dass er kam, ich bin reingekommen und habe mich dann gesetzt und auf irgendwie so nach 2 Minuten kam während dieser Fahrt ein ungefähr 11-jähriger Kerl auf mich zu und reichte mir ein Busticket und sagte, hier, das haben Sie liegen lassen. Da habe ich noch nichts geahnt. Dann aber, kurz bevor wir zum Bahnhof kamen, um den Anschluss zu kriegen, kam dieser selbe Kerl auf mich zu und sagte, er hat zu verstehen gegeben, dass ich mir jetzt was schuldig bin, ich könne ja dafür sorgen, dass der Zug so lange stehen bleibt im Bahnhof, bis er seine Karte gelöst hat. Ich kann mein Bestes versuchen, habe ich ihm gesagt. Ich werde mich da irgendwie in die Tür stellen und sieh zu, dass du das Ticket noch buchen kannst. Also wir waren da so ein bisschen knapp, weil der Bus Verspätung hatte. Und es hat dann tatsächlich geklappt. Er hat sein Ticket gelöst und dann saßen wir zusammen im Zug. Und erst habe ich irgendwas gelesen. Er hat, weiß nicht, hat sich auch irgendwie beschäftigt. Und dann hatte ich so einen Impuls. Fang mal an, mit ihm zu reden. Frag ihn mal, wer er ist und woher er kommt und wohin er fährt. Und dann spürte ich, dass da auf einmal ein Wind kam, mitten im Zug, und dass eine kleine Welle sichtbar wurde. Und ich wusste, jetzt gilt es zu surfen. Und wie es weiterging, erzähle ich euch nachher. Eins steht fest, zum Surfen braucht man das richtige Wetter. Bei Windstärke 0 sollte man nicht surfen gehen, da sollte man vielleicht Schach spielen. Ich lese euch den Abschnitt vor, den wir eben schon in der Anbetungszeit gehört haben und der von einem Klimawandel spricht. Also Klimawandel ist bei uns ja so negativ belegt, gerade in diesen Tagen, aber ich möchte es gerne mal positiv belegen. Dieser Abschnitt aus dem Buch Hohelied, Kapitel 2, der spricht von einem günstigen Klimawandel. Er sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Die Regenzeit liegt hinter uns, der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen, die Vögel zwitschern und überall im Land hört man die Turteltaube gurren. Die ersten Feigen werden reif, die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt. Bleib mir nicht fern, zeig mir dein wunderschönes Gesicht und lass mich deine wunderbare Stimme hören. Ich möchte nochmal ein Gebet sprechen. Jesus, wir hören hier eine Aufforderung. Lass mich deine Stimme hören. Zeig dich. Bleib nicht im Versteck. Herr, und wir beten, dass wir uns erstmal dir zeigen, dass wir uns einander zeigen, dass wir verstehen, was das sehr persönlich zu uns sagt, zu uns als Gemeinde. Du weißt auch, was unsere Felsspalte ist, in der wir uns versteckt haben, in der wir uns zurückgezogen haben. Und ich bete so sehr, dass wir jetzt deine Stimme hören. Amen. Ja, Winter, die Ausgangssituation. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte vor ein paar Wochen Besuch von der Kalten Sophie. Kalte Sophie, Eisheilige, ist das bekannt? Kalte Sophie ist der letzte Tag der Eisheiligen. Mitte, Ende Mai gibt es ein Wetterphänomen, das nennt man die Eisheiligen. Da gehen die Temperaturen oft nochmal in den Keller, manchmal bis an den Gefrierpunkt, bevor es dann zu richtig stabilen Frühlings- oder Sommertemperaturen kommt. Die Eisheiligen. Ich habe übrigens herausgefunden, dass nach dem julianischen Kalender die kalte Sophie am 15. Mai kommt. Aber es gab mal eine Kalenderreform. Da sind irgendwie im Laufe des Mittelalters 10 Tage verloren gegangen. Und irgendein Papst, glaube ich, hat das korrigiert und hat 10 Tage in der Geschichtsschreibung unter den Tisch fallen lassen. Oder ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, eigentlich ist die kalte Sophie am 26. Mai. Klingelt da irgendwas bei euch? 26. Mai in unserer Gemeinde, 26. Mai 2019, ein wichtiges Datum gewesen. Das ist der Tag unserer Vorstandswahl gewesen. Und auf der einen Seite ist es ein erfreulicher Tag gewesen, weil wir eine arbeitsfähige, beschlussfähige neue Gemeindeleitung haben, die wir eben in einer Woche auch einsetzen werden. Auf der anderen Seite, diejenigen von euch, die da etwas dichter dran sind, die etwas stärker involviert waren, die auf der Mitgliederversammlung waren, die wissen, glaube ich, was ich meine, wenn ich von der kalten Sophie spreche. Also rundherum um diese Vorstandswahl gab es bei mir und bei einigen anderen so eine Verärgerung, so eine Art soziale Verschnupfung, nenne ich das mal. Also ich habe im Vorfeld eine E-Mail verschickt unter den Mitgliedern und ich habe da Einfluss genommen. Und es gab dann Rückmeldungen auch schon im Vorfeld per E-Mail und auch in der Mitgliederversammlung und so eine Infragestellung, ob das denn legitim gewesen sei, in dieser Art und Weise Einfluss zu nehmen. Ich habe in der Zwischenzeit schon einige Gespräche geführt. Ich bin noch ein bisschen zickig. Also ich denke noch drüber nach, ob das illegitim war oder ob das nicht illegitim war, also auch anders gesagt, ob es legitim war, diese Art von Einflussnahme. Aber fest steht, also bei mir, in meinem Herzen, ist die kalte Sophie nochmal aufgetaucht. Da war Verärgerung, da war Rechthaberei, ich sage es ganz bewusst, in meinem Herzen. Ihr könnt ja nachdenken, ob ihr auch so einen Besuch von der kalten Sophie hattet, rund um den 26. Mai. So eine kleine soziale Abkühlung. Es sind alte Differenzen auch nochmal zutage getreten. So Spannungen, die wir in unserer Gemeinde haben. Und ich habe rundherum vorher und nachher einige engagierte Gespräche geführt, wo es echt um Standpunkte ging. Und ich merkte so jedenfalls, für die anderen kann ich nicht sprechen. Ich kann nur für mein Herz sprechen. Und ich habe gemerkt, dass in meinem Herzen da ein Kampf entbrannt ist und dass da eine Gefahr war, mein Herz kalt zu machen, mein Herz spröde und hart zu machen. Ich spürte in meinem Herzen eben die kalte Sophie. Unverständnis, Missverständnis, Rivalität, Rechthaberei, Streitsucht, Ärger. Und ich habe so wahrgenommen, wie gesagt, wenn man befangen ist, dann verliert man so ein bisschen die Übersicht, aber ich habe so wahrgenommen, da sind Kräfte an uns als Gemeinde am Zerren, die uns auseinanderdrängen, auseinandertreiben wollen. Nun ist das Schöne an der kalten Sophie, die kommt zwar vorbei, aber die geht auch wieder und dann geht sie meistens auch endgültig. Und dann haben wir warmes Klima, warme Temperaturen, stabiles Wetter. Dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, der spricht von dem Jahreszeitenwechsel. Es ist ein Liebesgedicht, eigentlich so im Wortsinn, das ist es ursprünglich gewesen. Es ist Liebeslyrik, aber in dem Zusammenhang ist von einem Wetterwechsel, von einem Klimawandel die Rede. Und der Freund, der Liebhaber, der lockt seine Freundin und sagt, ey, du kannst dich zeigen, das Wetter ist schön, komm raus. Die Eisheiligen sind im Rückzug. Du kannst aus deiner Ecke, aus deiner Felsspalte, aus deinem Versteck, du kannst rauskommen. Also es sind Liebesgedichte Und für das, was so zwischen Mann und Frau los ist, im optimalen Fall, wenn Mann und Frau einander richtig lieb haben und sich einander hingeben, da sagt das Wort Gottes an vielen Stellen, das ist ein Gleichnis für das, was zwischen Gott und Menschen im optimalen Fall los ist und was vor allen Dingen von Gottes Seite gegenüber den Menschen los ist. Die Liebe zwischen Mann und Frau im optimalen Fall, im Idealfall, ein Bild, ein Gleichnis für das, was zwischen Gott und Mensch und Gott und seinem Volk im Idealfall los ist. Paulus sagt das in Epheser 5 über die Ehe, das Geheimnis ist groß, die Ehe, Mann und Frau. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Christus, der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut. Wir lesen jetzt diesen Abschnitt noch einmal und ich lade euch ein, in dieser Stimme des Liebhabers, die Stimme Jesu, die Stimme des Bräutigams zu hören. Habt ihr vielleicht schon, ich lade euch ein, vielleicht hört ihr es nochmal anders. Er sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Die Regenzeit liegt hinter uns, der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen, die Vögel zwitschern und überall im Land hört man die Turteltauben gurren. Die ersten Feigen werden reif, die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt. Bleib mir nicht fern. Zeig mir dein schönes Gesicht und lass mich deine wunderbare Stimme hören. Ich habe diesen Abschnitt schon ein paar Mal gelesen und ich habe ihn am Tag vor meiner kalten Sophie, also am 25. Mai, habe ich diesen Text in einem Vortrag gehört und ich wusste nicht so richtig, wie mir geschah. Während ich diesen Text hörte und diesen Vortrag, liefen mir die Tränen. Also ich habe sozusagen auf einmal das krasse Gegenteil erlebt von dem, was ich dann am Folgetag erlebt habe. Ich habe gemerkt, wie mein Herz weich wurde. Und ich habe das empfunden, auch im Nachhinein, zumindest für mich, als ein Reden Gottes, als ein Reden des Heiligen Geistes, auch in diese ganze Situation hinein. Und ich lade euch ein, und ich bitte euch, prüft das natürlich, aber ich lade euch ein, ich empfinde, dass Gott auch konkret zu uns als Gemeinde spricht und vielleicht auch im Hinblick auf die eine oder andere Verstimmung, die es gegeben hat. Die Taube taucht hier auf, in der Bibel ein prominentes Bild für den Heiligen Geist. Und die Taube kam, der Geist kam in Gestalt einer Taube auf Christus, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Und Pfingsten und ist eigentlich das Fest des Klimawandels und die Taube ist auch so ein Tier, das einen Wetterwechsel, einen Klimawandel bekannt macht. Da ein bekanntes Beispiel als die Arche. Gegen Ende der Sintflut, als der Wasserpegel sank, da sollte Noah eine Taube losschicken. Und die Taube hat ihm sozusagen das irgendwann vergewissert, dadurch, dass sie einen Zweig mitbrachte. Die Zeit der Flut ist vorbei. Gottes Gerichtszeit ist vorbei. Es kommt eine neue Zeit. Wir können aus unserem Versteck raus, wir können aus der Arche raus. Also da taucht auch einmal eine Taube auf und sie ist sozusagen ein Verkünder einer neuen Zeit. Verkünder, dass eine Gerichtszeit vorbei ist und dass was Neues kommt. Der Geist Gottes kam zu Pfingsten auf die Jünger. Und ganz wie bei Jesus begann dann auch für sie eine öffentliche Wirksamkeit. Also auch als auf Jesus der Geist kam, gab es sozusagen einen Wetterwechsel für Jesus. Vorher war er unbekannt, ein Bauhandwerker aus Nazareth und hinterher war er ein Rabbi, von dem Kraft ausging. Also Gottes Geist kam, die Taube kam und für Jesus begann ein neuer Abschnitt. Bei den Jüngern ist es sehr markant, sehr augenfällig. Die haben sich massiv verändert durch Pfingsten. Für sie begann dann eine Phase der öffentlichen Wirksamkeit. Und interessant ist, als Jesus an Himmelfahrt, haben wir vor 9 Tagen gefeiert, als Jesus an Himmelfahrt seine Jünger verlassen hat, hat er ihnen noch so ein Briefing mitgegeben und er hat ihnen gesagt, bleibt und wartet noch in eurer Felsspalte, bleibt und wartet noch in Jerusalem, wartet, bis der Geist kommt. Wartet darauf, bis ihr angetan werdet, so heißt es im Lutherdeutsch, mit Kraft aus der Höhe. Jesus hatte sie 3 Jahre lang gelehrt. Er hatte sie nach der Auferstehung nochmal 40 Tage unterwiesen. Eigentlich hätte man denken können, jetzt wissen sie alles, jetzt können sie loslegen. Aber nein, sie sollten noch warten, bis der Geist kommt. Und dann galt die andere Parole, die Jesus auch zur Himmelfahrt gesagt hatte. Geht hinaus. Und das, diese Zäsur ist mit Pfingsten da. Dieser Klimawechsel für die erste Jüngergruppe, dieser Wetterwechsel, diese neue Zeit, sie beginnt an Pfingsten. Vorher waren die Jünger zurückgezogen und dann an Pfingsten ging es los und die Expansion ging los. Eine starke Wirksamkeit und der Wind Gottes bewegte sich auf dem Völkermeer und hat eine Riesenwelle von 3000 Menschen zu der Jüngergemeinschaft gespült. Interessanterweise ist noch, also unter der Jüngergemeinschaft war vor Pfingsten es eigentlich an der Tagesordnung Unverständnis, Missverständnis, Rivalität, Rechthaberei, Streitsucht, Ärger. Die Evangelien sind voll von diesen Seitenbemerkungen, dass man regelmäßig den Kopf schüttelt und sich denkt, haben Sie es immer noch nicht verstanden oder warum haben Sie es nicht verstanden oder wie sind die denn unterwegs und was ist das für ein Kindergarten? Also man kommt aus dem Kopfschütteln nicht raus bei den Evangelien über die Jünger. Und wir sehen dort in dieser Phase Unverständnis, Missverständnis, Rivalität, Rechthaberei, Streitsucht, Ärger, vor allen Dingen unter den Jüngern. Nach Pfingsten sehen wir eine andere Gemeinde. Später sehen wir natürlich auch so, diese menschlichen Seiten, die sind auch noch da. Es gab auch mal so ein kleines Scharmützel zwischen Petrus und Paulus und Johannes lässt in seinem Evangelium ein paar komische Bemerkungen über Petrus fallen. Es ist fast witzig, also er betont zum Beispiel, dass er der Erste am leeren Grab war. Er war schneller. Petrus kommt nach und ist so in Fahrt, dass er ins Grab reinrennt, aber Johannes stand da und glaubte. Also wenn man so, man liest diese menschlichen Regungen, die waren jetzt nicht völlig abgetötet. Die waren auch ab und zu noch da und man findet sogar in den Berichten hier und da Hinweise, dass ein Petrus sich darüber beschwert, dass der Paulus unverständliche Sachen redet. Aber was wir sehen, was sehr deutlich ist, zu Pfingsten, das war ein Klimawechsel zum Guten in der Jüngergemeinde. Hinterher waren sie waren einig, sie waren stark, sie waren wortgewaltig und tatkräftig. Der Wind des Geistes hat über Nacht ein neues Klima gebracht. Beim ersten Pfingstfest eben war es so, der Geist Gottes, der Wind Gottes bewegte das Völkermeer und Wellen von Menschen brandeten auf die erste Jüngergemeinschaft hin und es entstand die Urkirche. Wir können uns so eine Szenerie, wir können die uns kaum vorstellen, dass Wellen von Menschen auf die Kirche zukommen. Wir sprechen von Austrittswellen. Wenn es um Bevölkerung in unserem Land geht und Kirche geht und von Wellen, dann geht es darum, dass sich Wellen von Menschen rausbewegen aus der Kirche. Wir kennen das aus unserer eigenen Erfahrung kaum noch. Und trotzdem wissen wir, es gab immer wieder auch in der Kirchengeschichte und es gibt bis heute immer wieder so einen Klimawechsel, dass sich auf einmal die Bewegung von ganzen Nationen umkehrt. Und dass da, wo Menschen sich wegbewegt haben von Kirche, sie sich wieder auf die Kirche zubewegen. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht für so einen Klimawandel. Eins ein bisschen länger her, aus dem 18. Jahrhundert. 1736 schrieb dieser gelockte Herr, mit gepuderten künstlichen Haaren wahrscheinlich, Jonathan Edwards, ein Buch, das heißt Faithful Narrative of the Surprising Work of God. 1736, Landpfarrer in den damaligen Kolonien, in den englischen Kolonien, war ja noch nicht USA und so, war noch britische Kolonie. Er schreibt, 1736, eine eigenartige Veränderung hat beinahe in ganz Neuengland die jungen Leute erfasst. Plötzlich entstand überall in der ganzen Stadt und bei allen Bevölkerungs- und Altersgruppen ein spürbares Interesse an allen großartigen Dingen der Religion und der ewigen Welt. Alle Gespräche bei allen Gelegenheiten und zwischen allen Menschen handelten nur noch von geistlichen und von ewigen Dingen. außer das, was notwendigerweise besprochen werden musste, um das Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Das Einzige, was ihnen wirklich wichtig war, war das Königreich des Himmels zu gewinnen und alles schien dort hinein zu pressen. Ein interessantes Fundstück, wo ein Pfarrer übrigens sagt, wir machen eigentlich nichts anderes, wir sagen dieselben Sachen, aber auf einmal zeigt es Wirkung. Hilfe. Zweites Beispiel, ein ganz aktuelles Beispiel, das ist so eine Bewegung, mit der ich tatsächlich persönlich Kontakt hatte und auch ein paar hier. Das ist eine Baptistengemeinde in Brasilien. Darf ich mal um Handzeichen bitten? Wir haben Brasilianer unter uns. Alle anderen bitte einen Applaus. Schön, dass ihr bei uns seid. Ihr seid für mich auch so ein Zeichen für einen Klimawandel hier. Genau, das ist eine Baptistengemeinde in Belo Horizonte, Klammer auf, genau das ist da, wo Deutschland 7:1, glaube ich, gewonnen hat, Klammer zu. Und diese Baptistengemeinde in Belo Horizonte, die hatte um das Jahr 2000, 1999, 2000, zwei Wochen habe ich den leitenden Pastor dieser Gemeinde gehört in einem Seminar und er hat erzählt, sie hatten so 300 Mitglieder. Das kennt man so, ich glaube auch unsere Baptistengemeinde in Osnabrück ist ähnlich groß, aber sie hatten nur noch 50 Gottesdienstbesucher. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für eine Kirche, wenn deutlich weniger Gottesdienstbesucher als Mitglieder da sind. Und dieser leitende Pastor hat uns berichtet, dass er eine persönliche Erneuerung erlebt hat, eine Begegnung mit Gott erlebt hat und dass er dann nach und nach zusammen mit seiner Leitung die Gemeindearbeit umgestellt hat, nicht mit Gewalt, nach und nach. Und jetzt haben sie 12.000 Gottesdienstbesucher, 12.000 Leute, Zugehörige, die Gottesdienste besuchen, die zu den verschiedenen Kreisen dieser Gemeinde gehen. Es ist vor allen Dingen eine kleine Gruppenbewegung dort, die auch in anderen Orten in Brasilien ganz stark Fuß gefasst hat. Und wo sie erlebt haben, an ihrem Ort, dass tatsächlich Scharen von Menschen dazu gekommen sind. Ein aktuelles Beispiel, wo es tatsächlich sozusagen über Nacht innerhalb relativ kurzer Zeit so einen Klimawechsel gab und Wellen von Menschen, die durch den Geist bewegt wurden, da in diese Gemeinde kamen. Diese Brasilianer waren auch nicht aus Zufall in Deutschland. Diese Gemeinde, sie senden Missionare nach Europa aus. Und einer dieser Missionare, Roberto Botrell, der hat letztes Jahr auf einem Kongress gesprochen, der versucht, Gemeinden zu gründen. Er ist dabei in Spanien und auch an anderen Orten in Europa. Und ich fand das krass, was sie gesagt haben oder auch was sie uns gesagt haben als Europäern. Und sie haben letztlich uns ganz stark Mut zugesprochen und haben gesagt, die Ernte beginnt. Sie haben immer wieder uns gesagt, merkt ihr nicht, das Feld ist weiß zur Ernte. Das sagt Jesus einmal. Er sagt mit seinen Jüngern, auch mal mit den Pharisäern, er spricht auch öfter über Jahreszeiten, sagt, deutet die Zeichen, wenn ihr wisst, abends ist es irgendwie trüb und morgens so und so, dann wisst ihr, es kommt Regen. Also Jesus hat seinen Jüngern gesagt, achtet auf die Zeiten, achtet auf die Jahreszeiten. Und er hat das auch bildlich gebraucht. Achtet auf die Zeichen der Zeit, achtet auf das, was passiert. Und checkt das mal aus, ob nicht ein Klimawandel da ist. Zum Guten ein Klimawandel. Und sie haben auch mit diesem Bild von Wellen, mit dem wir so in den Gottesdienst gestartet sind, haben sie auch gesprochen. Sie haben uns gesagt, da brannten riesige Wellen und so hat sich dieser Hauptpastor ausgedrückt, von Gottes Erbarmen brandet auf die Menschen hier in Europa zu. Gottes Mitgefühl, Gottes Erbarmen, seine Kraft, sein Geist bewegt sich auf die Menschen zu. Und wir als Kirchen, wir sind gefragt, sind wir bereit, so ähnlich wie der Surfer, ne? Ich finde das Größenverhältnis ganz interessant, Welle und Surfer. Ja, ich glaube, das rückt uns ein bisschen den Blick zurecht. Gottes Erbarmen, Gottes Kraft, Gottes Geist, da kommt die Kraft her. Er bewegt die Dinge. Und für uns als Kirche ist die Frage, haben wir den Mut, diese Wellen von Gottes Kraft und von Gottes Wirksamkeit zu reiten? Der Surfer kann die Welle nicht kontrollieren, glaubt mir. Aber er kann sich mit dieser Kraft bewegen. Und ich finde das, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ich finde es unglaublich entlastend. Das Entscheidende tut Gott und das tut er schon. Er ist schon längst am Wirken. Der Geist Gottes, der Wind Gottes bewegt sich auf dem Völkermeer. Es entstehen Wellen. Die Frage ist, merken wir das? Sind wir wachsam? Sind wir wie die Surfer und beobachten das? Schauen wir einen Wetterbericht? Nehmen wir solche Zeichen wahr? Jetzt kommt die Fortsetzung zu meinen beiden Surfstunden. Parkstation. Die Dame, die da irgendwelche Pakete hin und her schob und von der ich meine Lieferung erwartete, die sagte mir, während ich da wartete und die anderen beiden an der EDV rumgeschraubt haben, können Sie mir nicht helfen? Und ich sagte, ja, gerne. Und ich dachte, die zeigt mir gleich ein schweres Paket, was ich irgendwo hinschieben muss. Und dann fragte sie, wer ist Gott? Also es gibt so Momente als Pastor, dass man völlig perplex. Und ich hatte da erst überhaupt keine Box vor. Wie kommt diese Frau dazu, mich zu fragen, wer ist Gott? Und dann setzte sie nach, ich habe eine kleine Tochter und die hat mich vor kurzem gefragt, wer ist Gott? Was soll ich der sagen? Ich habe schwer geatmet und dann habe ich ein bisschen gesurft, ein kleines bisschen gesurft. Da habe ich gespürt, da ist ein bisschen Seegang und ich habe ein bisschen drauf gesurft. Ich bin sicher, die Hälfte von euch könnte von spektakuläreren Wellen und Situationen erkennen. Aber ich habe ihr dann gesagt, sagen Sie Ihrer Tochter, Gott ist der, der das Leben erschaffen hat und dem sie ihr Leben verdankt. Dann sagte sie, das glaube ich aber gar nicht. Da habe ich kurz überlegt und gesagt, ist auch nicht schlimm, müssen Sie auch nicht glauben, aber sagen Sie Ihrer Tochter, ein Fachmann hätte Ihnen das gesagt und würde ihr das ausrichten. Es war ein nettes, kurzes Gespräch und dann habe ich mein Paket bekommen und bin wieder gegangen. Aber ich habe hinterher im Auto gesessen und habe mich gefragt, was war das? Was war das? Da hat jemand einfach gefragt, der hat nach Gott gefragt, wer ist Gott? Also das gibt es, das kommt vor, dass Leute nach Gott fragen, dass Kinder nach Gott fragen. Zweite Situation. In den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich saß da im Zug dem 11-jährigen Kerl gegenüber und ich hatte eben den Impuls, ich frage den einfach mal, woher kommst du, wohin gehst du? So. Und dann habe ich festgestellt, der arme Kerl, der wird zwischen zwei Familien hin und her geschoben. Der fing im Prinzip an, seine Geschichte zu erzählen, dass seine Eltern sich getrennt haben, dass er das, was weiß ich, wie vielte Kind ist, von unterschiedlichen Vätern, einer Mutter. Und während er erzählte, habe ich gemerkt, da kommt Wind auf. Und ich habe gespürt, wie es beginnt, mir das Herz zu brechen, was ich gedacht habe, was für ein armer Kerl. Ich habe gespürt, dass Gott mir Mitgefühl geschenkt hat für diesen Kerl. Und dann begann ich ein kleines bisschen zu surfen. Während er erzählte, habe ich immer mehr Gedanken bekommen von ihm. Und irgendwann mal habe ich ihm kurz unterbrochen und gesagt, glaubst du an Gott, habe ich ihn gefragt. Er sagte, ja. Dann habe ich gesagt, ich habe gerade das Gefühl, Gott sagt mir eine Menge Sachen über dich gerade. Darf ich dir das erzählen? Und er sagte, ja, gerne. Und dann habe ich ihm ungefähr 5 Minuten lang Sachen erzählt, die ich aufs Herz bekommen habe für ihn. Ich würde mal so sagen, das war eigentlich eine Art von Segen. Ich habe einen Segen über ihn ausgesprochen. Ich habe gemerkt, es ist Wind da, es ist ein gewisser Wellengang da. Ich habe gemerkt, dank sei Gott, ich konnte mich ein bisschen damit bewegen. Wie gesagt, ich bin sicher, viele von euch können von so kleinen Surfstunden erzählen. Ich möchte euch ein paar Surftipps mitgeben. Ich habe mir extra noch ein Tutorial angeguckt, ich habe es noch nie gemacht. Und der einzige Surflehrer in unserer Gemeinde, der ist leider gerade wahrscheinlich an der Küste. Sonst hätte ich ihn noch gefragt. Aber so, wenn wir in diesem Bild bleiben von Surfen, der Wind bewegt das Wasser, es türmen sich Wellen auf, worauf kommt es an? Erstmal, ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir uns diesen Alpdruck nehmen, dass wir selber eine Welle erzeugen müssten. Also, meine Frau hat letzte Woche ja gepredigt und hat sich gleich am Anfang bekannt als kontrollsüchtig. Ich kann mich da sofort anschließen. Und in mir löst das erhebliche Unbehaglichkeit aus, so einer Naturgewalt ausgeliefert zu sein. Und ich habe gerne lieber viel weniger Kräfte, aber die dann wenigstens unter Kontrolle. Und mein Eindruck ist, ich muss an dieser Stelle erheblich umlernen. Und ich habe das Empfinden, dass Gott uns sagt, es sind so viele Ressourcen da, es sind so viele Kräfte da, ihr müsst gar nicht auf dem Zahnfleisch kriechen. Das Entscheidende kommt aus meiner Kraft. Es geht nicht darum, dass du dir irgendeine Welle aus den Rippen leierst oder irgendeine Welle machst, sondern die Wellen, die macht Gott. Aber wenn eine Welle kommt, für Surfer geht es darum, wachsam zu sein, zu gucken, zu beobachten. Wenn eine Welle kommt, dann kann es auch mal hektisch werden. Aber wir müssen die Welle nicht machen. Wir sollen sie reiten. Zweiter Gedanke, es braucht nicht unbedingt Kraft, sondern Geschick, auf Wellen zu reiten. Auch da nochmal so dieser Schwerpunkt, es geht nicht um unsere Kraft, sondern man muss lernen zu balancieren auf dieser Welle. Und dritter Punkt, es braucht eine gigantische Fehlerkultur. Ich bin sicher, dass jeder Surfer, vor allem jeder Big Wave Surfer, also Leute, die irgendwie so 20 Meter Wellen reiten, die hatten irre viele Fehlversuche. Die haben bestimmt total viele Wellenkämme verpasst, bis sie mal gemerkt haben, jetzt passt es, jetzt habe ich das Boot in der richtigen, jetzt habe ich mein Board in der richtigen Neigung. Und ich glaube, das ist entscheidend für uns als Gemeinde. Vor ein paar Wochen hat Guido gepredigt über Fehlerkultur. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir einander anfeuern und Mut machen. Versuch's nochmal, versuch's nochmal, versuch's nochmal. Hau nicht in den Sack, wenn du eine Welle nicht erwischt hast. Es kommt noch eine. Gott schickt immer wieder neue Wellen und wir lernen miteinander. Wir bilden eine Learning Community als Gemeinde, wie man surft, wie man sich auf den Wellen bewegt, die Gott schickt. Und wir hauen einander nicht in die Pfanne, wenn es nicht geklappt hat, sondern wir sagen, nächstes Mal versuchen wir es besser. Ich habe eben mich so ein bisschen mit Surfen beschäftigt, habe viele Videos geguckt, ich kann euch das empfehlen. Also man schnappt echt nach Luft, wenn man das sieht. Es gibt einen Hotspot hier in Europa, an der Atlantikküste in Portugal. Und ich habe irgendwie meinen Augen nicht getraut, als ich es gesehen habe. Dieser Ort heißt Nazaré. Also wirklich, das ist irgendwie aus einem Wallfahrtsort und kommt tatsächlich von unserem Nazareth, was wir aus der Bibel kennen. Ist das nicht ein erstaunliches Bild? Der Wind türmt Wellen auf und sie bewegen sich auf Nazaré zu. Und es gibt da Leute, die reiten auf diesen Wellen. Der Geist Gottes bewegt sich auf dem Völkermeer und es entstehen Wellen auf Nazareth hin, auf den Mann aus Nazareth. Jesus kam aus Nazareth. Es gab früher diese Redensart, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Im Moment in der öffentlichen Diskussion ist oft die Frage, was soll aus der Kirche Gutes rauskommen? Die Kirche ist absolut unten durch in unserer Gesellschaft, in unserer entkirchlichen Gesellschaft. Ist eher bekannt und schon seit langer Zeit für negative Schlagzeilen. Und viele Menschen denken, was soll Gutes aus der Kirche kommen? Das Erstaunliche ist, Christus kommt immer noch aus der Kirche und Gottes Geist bewegt immer noch Wellen von Menschen auf die Kirche zu. Und die Frage ist für uns, sind wir wachsam, erkennen wir das und bewegen wir uns mit diesen Wellen, die Gott schickt.